Film, ne? Das war so ein kleiner, wie nennt man die, Trailer für einen Film über das Thema oder zum Thema Selbstoptimierung. Und eher kritisch. Unter uns sitzt jemand, der ist Mitte 30 und den habe ich mal gefragt nach seiner Meinung und ihn gefragt, was glaubst du, was die Menschen um dich herum so bewegt? Und er sagte, Selbstoptimierung. Und dann fügte er hinzu, und es belastet mich regelrecht, von solchen Menschen umgeben zu sein, die sich nur noch um dieses Thema drehen. Selbstoptimierung. Worum geht's bei diesem Thema? Wir versuchen uns heutzutage gesund zu ernähren, wir versuchen produktiv zu arbeiten oder produktiver, wir versuchen stylisch gekleidet zu sein, wir versuchen körperlich fit zu sein und unsere 10.000 Schritte am Tag zu schaffen. Das ist so das, was wir in der Regel versuchen. Und dann tragen wir unseren Fortschritt in Apps ein, wenn wir welche haben, die auf unserem Smartphone installiert sind und die über unsere Smartwatch am Handgelenk dann eben hingeht und uns ab und zu ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, wenn sie sagt, du bist toll. Heute 500 Schritte mehr als gestern. Das ist ein Stück weit Selbstoptimierung. Andere Formen von Selbstoptimierung sind ganz anderer, krasser Art. Da geht's um die Arbeit, da geht's ums Geld, da geht's um finanzielle Unabhängigkeit. Und Menschen versprechen sich, dass sie es schaffen werden, bald ihr eigener Boss zu sein. Völlig unabhängig. Aber nur wenn sie das tun, was die wirklich wenigen Erfolgreichen in diesem Metier ihnen sagen, dass sie tun sollen. Und dabei geht's längst nicht mehr so um die Frage Schrittzähler oder gesund essen oder Meditation, Yoga oder Powernapping oder Zeitmanagement. Es geht um mehr. Es geht um mehr als das Verdienen von viel Geld am Ende. Denn Corinna Mühlhausen, eine Trendforscherin und Journalistin, die hat das sehr schön in einem kleinen Absatz zusammengefasst. Sie sagt, wir sind inzwischen bei der Selbstoptimierung 2.0 angekommen. Für die Menschen ist es nicht mehr nur wichtig, gesund, sportlich und leistungsfähig zu sein, sondern auch entspannt, selbstbestimmt und glücklich. Menschen suchen ganz offensichtlich Glück, Zufriedenheit und ein erfülltes Leben in der Selbstoptimierung. Das ist offensichtlich. Sie sind auf der Suche nach mehr. Auf der Suche nach dem Mehrwert, mehr wert zu sein. Und vielleicht ist vielen das gar nicht so bewusst, aber es treibt sie oft diese ständige Sorge, nicht gut genug zu sein für den Alltag, für den Job, für das Leben überhaupt und den Ansprüchen nicht zu genügen. Ansprüche, die andere an sie haben, aber vielleicht auch Ansprüche, die sie selber an sich haben, nicht gut genug zu sein. Und manche Christen glauben, dass sie Gott nicht gut genug sind. In dieser Selbstoptimierungsgeschichte, da steckt viel mehr Religion drin, als wir glauben. Die Techniken und auch die Selbstoptimierungsgurus, die versprechen uns, dass wir ein besserer, dass wir ein erfolgreicherer, ein glücklicherer Mensch werden, dass wir ein glücklicheres Ich, ein glücklicheres Selbst haben, wenn wir ihnen glauben. Selbstoptimierungsgurus sind oft Selfmade-Millionäre, die Dinge sagen wie, habe ich euch auch mitgebracht, der beste Weg, deine Zukunft vorherzusagen, ist, sie selbst zu erschaffen. Wow. Der beste Weg, deine Zukunft vorherzusagen, ist, sie selbst zu erschaffen. 2000 Jahre alt und doch meines Erachtens nach immer noch hochaktuell ist dieser Rat, den Jesus damals seinen Jüngern gab, weil er erkannte, dass hinter diesem Streben nach dem Selbst letztendlich Gier steckt. Die Gier nach mehr, die Gier mehr zu haben. Er sagt in Lukas 12 zu seinen Jüngern, da wandte er sich an alle und sagte, nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Und dann erzählte Jesus ihnen dazu ein Gleichnis, das wir alle gut kennen. Ja, die Felder eines reichen Mannes, die hatten guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her. Und dann kommt dieses, was ich euch schon öfter mal vorgelesen habe. Was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und all meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Dem ist nichts hinzuzufügen, aber Fortsetzung folgt gleich. Selbstoptimierungsgurus, die predigen nicht nur dieses Glaub an dich selbst. Glaub an dich selbst und du wirst dann auf der Seite derer stehen, die erfolgreich sind, die mehr haben, die mehr Glück, mehr Geld und mehr Gesundheit haben. Nein, ihre knallharte Philosophie ist oft auch noch eine ganz, ganz andere. Nämlich, willst du erfolgreich sein, dann musst du dich auch von allem Ballast befreien. Alles, was dem Erreichen deines Selbst, deines besten Selbst im Weg ist, muss Platz machen. Vielleicht dein Freund, deine Freundin. Vielleicht deine Frau, vielleicht die eigenen Kinder. Einer von ihnen sagt, wenn du dir den Kreis deiner Leute anschaust, die dich umgeben, und dann feststellst, dass sie dich nicht inspirieren, dann ist das kein Kreis, in dem du lebst, sondern ein Käfig. Das sind plakative Formeln, plakative Aussagen, die richtig überzeugend klingen und die deshalb auch ihre Wirkung erzielen. Woher kommt dieser Wahn, dieser Selbstoptimierungswahn? Tatsächlich haben Leute schon vor Jahrzehnten, besonders bekannt und vielleicht auch einer der Begründer mit, wie Norman Vincent Peale, positives Denken erschaffen. Diesen Glauben an sich selbst. Eine Rhonda Byrne ist heute sehr berühmt, die hat ein Buch geschrieben, das heißt The Secret. Und sowohl Norman Vincent Peale als auch sie haben Matthäus 21, 22 vergewaltigt. Dieser Vers, wo steht, alles was ihr bittet im Gebet, so ihr es glaubt, werdet ihr es empfangen. Und darauf haben sie und viele andere Prediger übrigens des Wohlstandsevangeliums ihre Philosophien aufgebaut und bis heute folgen diesen Philosophien, dieses Glaubens an sich selber viele, viele Menschen. Und die moderne Form ist heute, sende einen Wunsch ins Universum mit genügend Glauben und dann wird es passieren. Die Mrs. Byrne aus Australien hat 20 Millionen Bücher bereits verkauft, indem sie das propagiert. Und hinter dieser Sehnsucht zu bekommen, was man will, steckt tatsächlich eine Religion und das ist die Religion des Glaubens an ich, mir, meiner, mich. Das ist eine ziemlich unzuverlässige Bauernregel. Aber sie funktioniert trotzdem irgendwie. Und was sind die Gründe dafür? Ich glaube erstens, wir Menschen, wir sehen unser Potenzial. Wir haben ja auch Potenzial und wir möchten dieses Potenzial nutzen. Wir wollen mehr aus uns rausholen und das ist im Grunde auch überhaupt nicht verkehrt, dass wir besser werden wollen. Das hat viel bewegt in dieser Welt, dieser Wille zur Verbesserung. Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn wir Maßnahmen ergreifen, die uns helfen, gesünder zu leben oder manche Dinge besser zu erledigen. Überhaupt gar kein Ding, gar kein Problem. Ist gut. Was das Problem ist, sind die Extreme und die Exzesse. Und ich glaube, dass wir nicht wissen, dass wir in vielen dieser Dinge viel schneller drinstecken, in diesem Kreislauf, auch an diese Sachen zu glauben, dass wir besser werden können mit aller Kraft, als wir wahrhaben wollen. Wir vergleichen uns zweitens oft. Wir vergleichen uns und lassen uns auch blenden. Menschen um uns herum, denen scheint es besser zu gehen, die scheinen erfolgreicher und glücklicher zu sein, die haben tolle Fähigkeiten, die besitzen viel, die präsentieren sich toll und die haben oft in kurzer Zeit viel Geld gemacht und das beeindruckt. Und sie scheinen glücklich zu sein. Und weil das so ist, wollen auch wir nicht als durchschnittlich und langweilig gelten. Und wir machen uns Gedanken, wie kommen wir da dran, was die schon erreicht haben. Und drittens haben wir manchmal tatsächlich Angst. Angst und Sorge, dass wir nicht sind, wer wir sein könnten. Dass wir glauben, dass wir unter unseren Möglichkeiten eben total zurückbleiben. Dass wir eigentlich nicht verdienen oder dass wir eigentlich nicht bekommen, was wir verdienen. Nicht nur materiell. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, weil man kommt im Internet immer wieder an diesem Link vorbei, wo steht, verdienen Sie genug, überprüfen Sie Ihr Gehalt. Ich weiß nicht, wer von euch da schon mal drauf geklickt hat. Bei mir macht das keinen Sinn. Ich weiß, dass ich nicht genug verdiene. Aber ich weiß, dass ich genug habe. Das vierte ist, was uns vielleicht auch nicht so bewusst ist, aber immer da, wo wir Phasen haben, in denen es uns nicht gut geht. Und diese Phasen kommen im Leben ja auch. In diesen Phasen nimmt dieser Wunsch und das Verlangen zu, etwas am Leben zu ändern. Und in den Momenten sind wir besonders empfänglich für die Selbstoptimierungsindustrie. Da sind wir empfänglich dafür, hinzugucken, genauer hinzugucken und uns zu fragen, wie kriegen wir mehr? Wie kriegen wir mehr? Wie können wir mehr aus unserem Leben machen? Und ganz, ganz häufig ist es tatsächlich so, dass das, was man dann aus seinem Leben machen möchte, ich zum Beispiel in der Rente mit einem schönen Wohnmobil rumfahren, das ist an Materielles geknüpft. Man muss das Geld dafür haben. Und dann gibt es einen anderen ganz entscheidenden und interessanten Punkt. Das ist unsere Vergangenheit. Unsere Vergangenheit, das ist uns vielleicht nicht so bewusst, ist oft die Ursache dafür, dass wir Menschen mehr wollen, dass wir nach mehr streben in der Gegenwart. Da gibt es Leute, die werden als Kind gehänselt, weil sie dick waren oder dicklich waren. Und die haben sich dann irgendwann heute in der Gegenwart das Ziel gesetzt, anderen zu beweisen, dass sie ihren Körper stählern können. Das ist wirklich so. Das Sixpack, was ich mir antrainiere, ist der Beweis dafür, dass ich es euch gezeigt habe. Andere haben vielleicht in der Kindheit auf manches verzichten müssen, weil die Eltern nicht viel hatten. Oder weil sie in einer Situation groß geworden sind, wo der Vater viel versoffen hat von dem Geld, was er verdiente. Und deshalb sind sie heute Leute, die mit aller Kraft früh unabhängig sein wollen finanziell. Die mit aller Kraft versuchen wollen, ja, nicht das zu sein und das zu erleben, was sie als Kinder erlebt haben. Und viele glauben einfach nicht gut genug, nicht wertvoll zu sein. Minderwertigkeitskomplexe. Und wenn man versucht, seinen Wert zu steigern und Anerkennung zu generieren, dann greift man auch schon mal auf die Mechanismen der Selbstoptimierung zurück. Das ist krass. Aber viele Christen tun das auch. Die Frage ist, was sind die Folgen? Die Schieflage beginnt, jetzt wird's persönlich und ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, wenn ich euch jetzt ertappe, aber die Schieflage beginnt oder mich ertappe, ich bin ja nicht anders, wenn man mit den anderen nicht mehr über die Rehe oder über den Habicht oder über die Blumen oder über die Bäume redet, die man auf dem Spaziergang gesehen hat, sondern ihnen erzählt, dass man 500 Schritte mehr gemacht hat als gestern. Und dass man ihnen sagt, und im Wochenvergleich bin ich sogar noch besser geworden. Vielleicht sagt ihr, harmlos, oder? Ja, harmlos auf der einen Seite, aber denkt mal drüber nach. Was tun wir da, wenn nicht hinzugehen und anderen stolz zu erzählen, was unseren Wert ausmacht. In gewisser Weise ist das so. Aber das ist wirklich harmlos, weil man weiß inzwischen, dass dieser Selbstoptimierungsdrang seelisch krank macht, richtig krank macht. Das ist bewiesen. Schlimmer, er bringt sogar um. Er tötet. Auch 2000 Jahre alt und keine neue Wahrheit, da hat Jesus mal gesagt, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele dabei draufgeht? Er hat es ein bisschen anders formuliert. Aber das hat er gemeint. Und da geht es nicht nur um seelischen Schmerz, sondern da geht es so weit, dass einer sein Leben verliert, weil er versucht, die ganze Welt zu gewinnen. Geändert hat sich seitdem nichts. Wer an sich glaubt, wer seinen Träumen folgt, die richtigen Techniken und die richtigen Werkzeuge benutzt, wer die richtigen Bücher liest und wer den besten Coaches folgt, den besten Gurus, dem wird suggeriert, dass er die ganze Welt gewinnen kann. Und dann glaubt man das. Dann glaubt man diese Lüge. Man lässt sich heute diese Lüge immer noch unverändert gut verkaufen. In Selbstoptimierungsseminaren, die Tausende von Euros kosten. Wir lassen uns die auch verkaufen über unsere Apps. Wir lassen uns die verkaufen, wenn wir den Drang dazu haben, immer wieder das neueste Gimmick dazu zu bekommen. Alles, was smart ist, finden wir klasse, weil es unser Leben erleichtert. Und wie gesagt, ich will keinem hier auf die Füße treten. Ich will uns nachdenklich machen, wie smart das wirklich ist, was wir da tun. Und oft ist es so, dass diese Dinge uns nicht entlasten, sondern sie machen uns abhängig. Wir gucken immer öfter auf unser Smartphone, immer öfter auf die Herzfrequenz, immer öfter auf die Schritte. Das sind die Kleinigkeiten und die machen uns nicht kaputt, aber es ist ein Anfang. Denn alles, was uns abhängig macht, so wie Drogen, kostet am Ende nicht nur Geld, sondern auch Kraft. Es kostet seelische Kraft. Menschen werden gezwungen, sich gedanklich immer um Optimierung zu drehen und ihre Seele ächzt so richtig unter dieser Last des ständigen Kreisens um besser, um mehr, um noch mehr. Und das, was wir eigentlich zu optimieren hoffen, bleibt auf der Strecke oder nimmt massiv Schaden, geht kaputt, unsere Seele. Und das Interessante ist, das ist genau das, was Gott zu seinem Ebenbild geschaffen hat. Unsere Seele. Wir sind Gottes Gegenüber und machen es kaputt, machen unsere Seele kaputt mit dem Streben nach mehr. Menschen werden getrieben und von ihren Idealen mittlerweile teilweise durchs Leben gepeitscht. Und Selbstoptimierung, diese übertriebene Selbstoptimierung, ist längst nicht mehr so ein ehrbares und nur gesundes Ziel, sondern sie ist ein Produkt. 10 Milliarden Dollar werden in Amerika alleine jedes Jahr damit verdient. Wir können uns 10 Milliarden nicht so gut vorstellen, weil wir uns oft 10.000 nicht gut vorstellen können. Aber das ist eine Unsumme von Geld. Und Selbstoptimierung ist Betrug am Menschen. Ein Experte schrieb dazu, die Gefahr, wenn man sich immer um sein optimales Ich dreht, ist, dass man derart von sich selbst besessen ist, dass man nicht mehr sein eigenes Leben lebt. Nochmal. Die Gefahr, wenn man sich immer um sein optimales Ich dreht, ist, dass man derart von sich selbst besessen ist, dass man nicht mehr sein eigenes Leben lebt. Mancher hofft, das Glück zu finden in dieser Selbstoptimierung und wird doch nie zufrieden sein mit dem, was er erreicht. Wie auch? Denn uns wird ja suggeriert, dass es keine Limits gibt. Wenn es keine Limits gibt, dann geht's immer weiter, immer weiter, immer weiter. Dass das scheitern muss, hat schon der Turmbau zu Babel bewiesen. Da war auch der Versuch, no limits. Und die Idee scheiterte völlig. Und ich glaube, was wichtig ist, wenn wir Freunde der Selbstoptimierung sind, dass wir ein paar Dinge bedenken sollten. Und das ist zuerst mal die Fortsetzung von dem, was mit dem Bauern war, von dem Jesus erzählt hatte. In Lukas 12 steht, ab Vers 20, nach diesem Ich, mir, meiner, mich, sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir gefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Und Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Jesus hat nichts gegen Reiche. Im Gegenteil, er liebt die Reichen sogar, weil ich arbeite ja mit denen. Aber was Jesus sagen will, ist, das Leben ist endlich. Das Leben hat ein Limit. Es gibt ein Limit. Und was er sagen will, ist, du hast es nicht in der Hand. Setz deine Prioritäten richtig. Und wie kannst du es am besten tun? Indem du meinen Rat befolgst, vom Ende her zu denken. Das ist das, was Jesus sagen will. Und jeder Bauer weiß um diese Endlichkeit des Lebens. Er weiß um diese unvorhergesehenen Dinge, die seinen eingeplanten Ernteertrag zunichte machen können. Ein Sturm, eine Flut und alles ist weg. Ein Bauer weiß das eigentlich. Wisst ihr, es ist so, dass manche Selbstoptimierer tatsächlich abends wach im Bett liegen und nachdenken. Das ist wirklich so, weil die davon getrieben sind, darüber nachzudenken, wie sie morgen noch mehr rausholen können. Diese eine Frau hier im Videoclip, morgen noch besser zu sein als heute, das ist mein permanentes Ziel. Wo soll das enden? Ist sie irgendwann Gott? Und diese Selbstoptimierer, die da liegen und sich Gedanken machen, was sie morgen besser machen können, was sie mehr rausholen können, wie sie die Fehler, die sie heute gemacht haben, die sie in ihr Büchlein schreiben, genauso wie die Dinge, die sie richtig gemacht haben, Journaling nennen sie das, glaube ich, wie sie diese Fehler von heute in Stärken und Möglichkeiten von morgen verwandeln, die wissen auch um das Unvorhersehbare. Weil das einfach tief in uns drin ist. Wir wissen, dass wir endlich sind. Und da sind nicht nur die Tausenden von Euros, die sie vielleicht ausgegeben haben für irgendwelche Seminare, die stehen nicht nur auf dem Spiel, sondern der ganze Sinn der Sache steht auf dem Spiel. Die Frage, bringt es das auf der Suche nach Glück, mein optimales Selbst immer mehr herauszuputzen? Und das Harte ist, dass dann irgendwann die Angst kommt. Das ist nicht mehr nur das Nachdenken, sondern irgendwann liegen sie im Bett und haben Angst. Und dann wacht der ein oder andere nachts schweißgebadet auf, hat Atemnot und kann nicht mehr. Und ich weiß sehr genau, wovon ich spreche und wie sich das anfühlt, weil ich das 1993 auch hatte. Nee, 2003. Weil ich das 2003 auch hatte, dass die Seele dicht gemacht hat, auch wenn bei mir dieses Ausbrennen etwas anders gelagert war. Aber diese Frage, die dann gestellt wird, ist, wofür das alles? Wofür das alles? Ist es das wert, seine Seele an diesen Glauben der Selbstoptimierung zu verkaufen? Und Jesus sagt, nein, ist es nicht. Ist es nicht wert. Er sagt ja diesen Satz, den ich eben schon gesagt habe, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und die Seele geht dabei drauf? Es ist es nicht wert. Und ich möchte mit einem Fachmann warnen. Ich habe hier auch ein bisschen mitgebracht an Text, aber dieser Mann, der Journalist Will Storr, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Selfie, wie wir so selbstbesessen wurden und was es mit uns macht. Ich habe das nicht überprüft, ob es das im Deutschen gibt, ich habe das aus dem Englischen übersetzt. Aber das erste Kapitel, das er schreibt, ist sehr verstörend, weil es befasst sich mit dem Thema Suizid. Und er schreibt, es sind der Horror und die Schande, dass es nicht gelingt, die himmelhohen Erwartungen, die wir an uns selbst haben, zu erfüllen. Sie sind ursächlich für hohe Suizidraten, gehen gerade unter weiblichen Teenagern. Und dann belegt er das mit Fakten. Er hat Psychologen und Professoren interviewt, die eine Epidemie lähmender Angst unter Universitätsstudenten beschreiben, die an das Phänomen der perfektionistischen Präsentation gebunden sind. Die Tendenz, insbesondere in den sozialen Medien, das Leben wie eine Reihe beneidenswerter Triumphe aussehen zu lassen. Er schreibt weiter, wir leben in einem Zeitalter des Perfektionismus und Perfektion ist die Idee, die tötet. Menschen leiden und sterben unter der Folter des Fantasie selbst, dass sie nicht werden können. So, jetzt habe ich auf euch eingedroschen mit Dingen, die alle sehr bedrückend sind. Und die Frage, die sich stellt, ist, gibt es eine Alternative? Und wir sind in einer Gemeinde, ihr habt wahrscheinlich damit gerechnet, dass ich euch mit Jesus komme. Und ich nenne das ganze Ding mal das Selbstoptimierungssystem Jesus. Ich glaube, dass das wirklich die Alternative ist. Jesus hat in so einem Selbstoptimierungssystem von heute keinen Platz, weil der moderne Mensch davon besessen ist, seine eigene Geschichte zu schreiben, wo er selber im Mittelpunkt steht. Er die Selfies von sich macht, in der nur das optimierte Selbst der Star ist. Das ist die Zeit heute und in der hat Jesus kaum noch Platz. Trotzdem rede ich über ihn und ich glaube, das erste Selfie, das Jesus, hätte er es machen können, gemacht hätte, das hätte ihn wie ein Loser aussehen lassen. Unter dem Star of Bethlehem. Der war unter diesem Stern und war der eigentliche Star. Aber der hätte nur Dislikes bekommen, nur Hate-Kommentare. Was für ein grottiges Bett, in dem der liegt. Dieser Jesus, wie billig. Aber das ist genau der Punkt. Damals hat Jesus schon angefangen klarzumachen, dass er eine Schwäche hat für Loser. Dass Jesus keine Leute braucht, die eine 5-Sterne-Villa vorweisen können. Ist nicht nötig, wenn man zu Jesus kommt. Sondern er sucht Menschen, die sich nicht zu schade sind, Hilfe und Geschenke anzunehmen, die sie nicht verdient haben. Die die Bereitschaft haben, Schwäche zuzugeben. Also diese Typen aus der Gosse eigentlich. Die lädt Jesus Christus ein, um in seinem Club mit ihm zu feiern. Diesen Club, den er Kingdom nennt, vielleicht Königreich. Und da treffen sich Menschen, die nicht um die schönsten Selfies konkurrieren müssen, weil der Star, mit dem sie feiern, Jesus Christus ist. Das ist ihr Star. Und er, Jesus und sein Reich, die stehen nicht für das optimale Selbst, sondern sie stehen für das optimale Du. Das ist der Unterschied. Jesus steht für das optimale Du. Er sagt so Dinge wie, dient einander, einer achte den anderen höher als sich selbst. Wer unter euch der Erste sein will, sei euer aller Diener. Vergebt einander, wie ich euch vergeben habe. Oder geht hin zu so einem gescheiterten Ex-Selbstoptimierer wie Paulus und sagt ihm, lass dir an meiner Gnade genügen, weil meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Geltung. Oder er macht Aussagen wie, die Bibel macht Aussagen wie, nicht das Hohe und Edle hat Gott erwählt, sondern den Niedrigen. Die Werte und Themen, über die man redet und die man lebt in diesem Club, in diesem Kingdom Club von Jesus, das sind so Werte wie Genügsamkeit, Zufriedenheit, Dankbarkeit, Barmherzigkeit, Hilfsbereitschaft. Und das Coole ist, dass dieser Typ, der da gefeiert wird, dieser Jesus, das alles vorgelebt hat und zu seinen Nachfolgern sagt, macht's mir nach. Copy und paste. Das ist das, was ihr in eurem Status teilen könnt. Das ist was für ein WhatsApp-Status. Diese Reich-Gottes-Philosophie. Und wir Christen, wir neigen auch dazu, zu vergessen, dass wir zu diesem Reich gehören. Und weil wir das vergessen, versuchen auch wir, unseren Wert festzumachen an Dingen, die wir außerhalb von Jesus sehen. An Dingen, die diese Welt bietet. Weil vieles wirkt cooler, als in eine Gemeinde zu gehen. Vieles ist erfüllender, scheint zumindest so, als dieses Reich Gottes. Und ich bin ganz ehrlich, ich neige auch immer wieder dazu, in diese Falle zu tappen. Und ich muss kämpfen, ich muss richtig kämpfen, wenn ich durch meinen Instagram-Account scrolle und dann Werbung sehe von gewissen Dingen, die ich eigentlich haben will, zu sagen, nee, aber du brauchst sie nicht. Du brauchst sie nicht. Die Frage ist für uns, die wir Christen sind, wovon reden wir eigentlich mit Begeisterung? Was begeistert uns? Das neueste technische Gimmick? Mein Handy? Mein iPad? Mein neues? Mein Haus? Mein Hof? Mein Garten? Ich rede ja viel von meiner Frau, ist auch okay, aber was denken andere, was mich und mein Leben ausmacht, wenn sie mir zuhören? Was denken sie? Oder bin ich eher einer, der begeistert erzählt von den Menschen, mit denen ich unterwegs bin und von seinem Glauben redet? Jesus gibt uns einen Hinweis, wie wir wirklich reich und erfolgreich und wertvoll leben können. Und wir als Christen, die wir hier sitzen als Christen, wir haben das schon 1000 Mal gehört und es ist dennoch nichts passiert. Ihr kennt das ja 1000 Mal gehört. Ja. Da sagt Jesus, ich lese euch das mal vor, ich habe das mitgebracht, ich glaube Matthäus 6. Versucht es trotzdem nochmal bewusst aufzunehmen. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Und was Jesus meint ist, lebt für Ewigkeitswerte. Denkt vom Ziel her. Dinge, die über das Jetzt hinausgehen. Und was Jesus ganz, ganz deutlich macht mit seinem ganzen Leben, es sind vor allen Dingen Beziehungen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten oder auch vernachlässigen. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Naja, betrifft uns nicht, ne? Es soll euch zuerst worum gehen? Um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit. Und dann passiert was? Alles andere wird euch zufallen. Das Übrige wird euch dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Ich finde das krass. Bei allem Haben und bei allem Sorgen, immer mehr zu bekommen, ist der entscheidende Fehler, den wir machen, dass wir Gott außen vor lassen. Dass wir Gottes Reich vergessen. Dass uns das nicht das Wichtigste ist. Das Leben ist endlich, sagt Jesus. Das Reich Gottes ist es nicht. Und dieser selbstoptimierte Landwirt von eben, der ist so eine Warnung, sich selbst und seine eigenen Ziele eben nicht zum Maß aller Dinge zu machen, weil das Leben eben endlich ist. Was braucht unser Selbst denn dann, um glücklich zu sein? Was brauchen wir? Hört mir gut zu, weil das ist wichtig. Die Frage stellt sich, wie wertvoll kann jemand sein, für den ein anderer bereit ist, sein Leben zu lassen? Wie wertvoll kannst du sein, wenn du dir bewusst machst, dass es jemanden gibt, der sich für dich opfert? Und zwar unabhängig von dem, wie gut du aussiehst. Unabhängig davon, wie viel du leistest. Und unabhängig davon, wie viel du hast. Das Krasse ist, dass Jesus Christus die Alternative ist, dass Jesus derjenige ist, der alles, sich selbst, voll und ganz in dich investiert hat. Und das macht deinen Wert aus. Wir brauchen die ganzen Gimmicks eigentlich nicht. Die machen uns nicht wertvoller. Du bist Jesu Wertanlage. Du bist Jesu Wertanlage. Und diesen Wert kannst du wie Sand am Meer vermehren, indem du Jesus Christus zu deiner Priorität machst, indem du sein Reich und alles, was damit zusammenhängt, zu deiner Priorität machst. Und die Maxime dieses Reiches ist Liebe. Aber liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Darum geht's, das zu leben. Daran hängt alles, was ein Leben wirklich erfüllt und glücklich macht. Und ich schließe mit ein paar Fragen oder Tipps, was das für uns und unser Morgen eigentlich bedeutet. Das Erste, was ich dir sagen möchte, ist, wenn du zur Selbstoptimierung tendierst, nimm den Druck raus. Macht keinen Sinn. Selbstoptimierung funktioniert nämlich nur unter Druck. Unmengen an Sorgen, Aufwand, Zeit, Kraft, Geld, um dein Selbst zu pushen in irgendeiner Form. Und das macht krank und unglücklich. Jesus macht uns niemals Druck. Und wenn ihr christlich aufgewachsen seid und man hat euch immer Druck gemacht, vergesst es. Das war nicht Jesus. Lass dir an seiner Gnade genügen. Das Zweite, du bist schon längst wertvoll, du bist schon längst optimal. Wir brauchen nicht mehr. Wir müssen uns mehr bewusst sein, was wir bereits haben und wer wir bereits sind. Also lasst uns aufhören mit diesem Versuch, ein wertvolles Selbst zu werden, durch das, was wir zu optimieren versuchen. Es ist die alte Lüge, dass uns mehr glücklich macht. Ist nicht so. Höchstens das mit EE. Fakt ist, dass uns unser Wert in Jesus verspricht, ein glückliches Leben leben zu können. Er hat alles gegeben, was wir brauchen. Wir brauchen nicht mehr, um glücklich zu sein. Wir können ein Leben leben, das wirklich erfüllt, wenn Jesus unsere Priorität ist und sein Reich. Sein Reich reicht. Und ein Mensch, wenn du hier bist und Jesus noch nicht persönlich in dein Leben eingeladen hast, Ein Mensch, den Jesus errettet und den er in sein Reich integriert, der kann aufhören, nach seinem Selbst zu suchen, weil er sein Gegenüber gefunden hat. Ein Seminarthema, was uns helfen würde, den Druck der Selbstoptimierung und Perfektion uns dagegen zu wehren, wäre ein Seminar über Zufriedenheit. Diese simple Aussage, Jesus ist genug, wäre das Thema. Drittens, entscheide dich bewusst gegen den ungesunden Trend von Selbstoptimierung und Perfektion. Weil das am Ende die Angst schürt, nie genug zu bekommen. Das ist ein Teufelskreis. Und vielleicht fängst du damit an, dich von einigen Apps auf deinem Handy zu verabschieden. Wenn sie im Grunde genommen nur dafür sorgen, dass sie dir das Leben diktieren. Dass du immer wieder darauf guckst, wie du performst. Dass du immer wieder siehst, wie gut oder schlecht du bist. Brauchst du das? Vernünftig und ausgewogen zu leben, das reicht. Gut zu schlafen, ausgewogen zu essen, sich zu bewegen. Meine Frau hat mich eben noch ermahnt, dass ich das nicht genug mache. Aber Ruhe und stille Zeiten zu nutzen und vor allen Dingen Gemeinschaft und Austausch mit Menschen, wo du von Herzen lachen kannst. Das führt dich dahin, dass du ein Leben leben kannst, das dich glücklich macht. Das Geheimnis liegt darin, Gott zu vertrauen, dass er sich kümmert um alles, was du brauchst, sagt Jesus. Vertrau nicht dir, sondern Gott. Und die Lüge, dass du alles planen und erreichen und absichern kannst, wenn du nur konsequent immer weiter optimierst, die musst du mit der Wahrheit ersetzen. Es gibt keinen anderen Weg. Die Wahrheit ist, dass das Leben endlich ist. Du kannst noch optimaler werden, als du schon bist und trotzdem Krebs bekommen, trotzdem einen Burnout bekommen, trotzdem sterben, auch früher als gehofft. Nichts, wie gesagt, gegen beständige oder ausgewogene Verbesserungen im Leben, kein Thema. Macht, was ihr tun könnt, um vernünftig euer Leben zu optimieren in einem gesunden Maß. Darum geht's nicht. Aber ich lade dich ein, die Optimierung deines Lebens ganz an Jesus abzugeben, weil da wirst du glücklich. Die bewusste Entscheidung zu treffen, Frieden zu machen mit Gott und mit deinem Selbst. Nicht Leistung, sondern Gnade, bedingungslose Liebe und Annahme von Seiten Gottes, weil er für dich sorgt. Und last but not least, investier Zeit in Menschen, weil das ist die wahre Selbstoptimierung. Viele Menschen, die alles hatten und die am Ende ihres Lebens gefragt wurden, was würdest du heute anders machen? Die sagen ganz, ganz oft, mehr Zeit mit dem und dem und dem und dem verbringen. Das Leben in einer Welt, in der unser Wert eher am Schein als am Sein gemessen wird, macht uns abhängig nach dem Streben nach Erfolg. Und ein Leben, das sich zum Ziel setzt, Gott und seinen Nächsten zu lieben, dreht sich nicht mehr um sich selbst, sondern um das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Gemeinde schafft Leben. Das Leben aus Jesus, das können wir teilen. Ich lade dich herzlich dazu ein. Amen.